Herzlich willkommen bei Kontrapunkt. Heute ist Pfarrer Peter Fuchs von CSI Deutschland zu Gast und wir sprechen heute über die aktuelle Lage der Verfolgung von Christen und Aleviten in Syrien. Pfarrer Peter Fuchs ist Leiter vom deutschsprachigen Ableger Christian Solidarity International, war schon oft selbst in Syrien in den letzten Jahren und hat dort sehr gute Kontakte vor Ort. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Ja, wie ist die aktuelle Lage der Christen in Syrien? Was sind da die neuesten Nachrichten, die Sie bekommen haben?
Also ich höre von unseren Partnern in Syrien und von unseren christlichen Freunden dort, dass die Christen tatsächlich große Angst haben, aufgrund der Geschehnisse der letzten Tage, der genozidhaften Ausschreitungen gegen die Alawiten. Das trifft die Christen auch ins Mark. Und viele Christen sagen natürlich, was wir jetzt an den Alawiten sehen, das kann uns genauso passieren. Wir wissen nur nicht wann. Ich habe gehört von Pfarrern, die ihre Kirchen darauf vorbereiten, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, sollte es Ausschreitungen gegen Christen geben, die Christen aufnehmen zu können, in ihren Kirchen auch Sicherheit zu bieten. Manche überlegen schon, kleine Bäckereien einzurichten, um ihre Leute dann in so einer Situation zu unterstützen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir sehr unterschiedliche Stimmen hören. Also aus Aleppo hören wir gerade in diesen Tagen, dass die Situation der Christen vollkommen normal, vollkommen ruhig ist. Auch in Damaskus hören wir das, aber in der Peripherie, das heißt weiter weg von den großen Zentren Damaskus und Aleppo, gerade auch Richtung Homs, da hören wir schon auch von Übergriffen der Milizen oder der Anhänger der neuen dschihadistischen Herren in Damaskus gegen Christen auch.
Und wie ist jetzt das Ausmaß der Massaker? Wie würden Sie das einschätzen? Wir lesen ja in den Medien von diesen Angriffen, von diesen dschihadistischen Angriffen. Wie viele wurden da in den letzten Wochen ermordet und wie ist das abgelaufen?
Seit dem mindestens 8. März sehen wir eben diese genozidhaften Ausschreitungen gegen Alawiten in den Küstenregionen, Tatus, Latakia, Banias, Jable. Die Zahlen sind sehr, wie soll ich sagen, variierstark. Also wir haben von Anfang an von unseren Freunden vor Ort gehört, dass es mindestens 4.000 Tote, Getötete seien. Andere sagen mittlerweile, dass es sogar Richtung 10.000 Opfer dieser Ausschreitungen gehen könnte. Jedenfalls die Zahlen, die wir in den Medien sehen, werden von unseren syrischen Freunden vor Ort eigentlich eher als viel zu niedrig beschrieben. Die Zahlen sind also sicher über Tausende. Dazu kommt natürlich, dass viele Straßen in diesem Alawitengebiet nicht passierbar sind, dass wir nicht sehen, auch im Moment, wo die Toten in den Häusern noch liegen. Wir hören von Partnern, dass diese dschihadistischen Milizen und Machthaber in der Region versuchen auch natürlich ihre Gräuel, ihre Ausschreitungen vor der Weltöffentlichkeit zu verbergen, indem sie jetzt auch Leichen verschwinden lassen, schnell Beerdigungen in Massengräbern auch teilweise selbst organisieren, um eben vor UN-Organisationen und der Weltöffentlichkeit das Ausmaß dieser ethnischen Säuberung zu verschleiern. Aber was wir sehen eben ist dramatisch und was wir ganz deutlich sehen, lassen mich ganz kurz darauf zurückzukommen, auf den Anfang eben dieser Ausschreitungen. Das war ja, fing ja nicht erst am Anfang März an, sondern wir haben in den ganzen letzten Monaten seit der Machtergreifung Al-Jolanis, des Gründers der Al-Nusra-Front, der sich ja am 29. Januar zum Übergangspräsidenten Syriens selbst ernannt hat. Seit diesem Zeitpunkt sehen wir eben, dass gerade Alawiten überzogen werden mit unglaublichen Ungerechtigkeiten, mit unglaublichem Terror. Also man macht die Alawiten verantwortlich für alles, was unter dem Assad-Regime passiert ist. Man tut so, als würden die Alawiten, auch die alawitischen Zivilisten, in irgendeiner Weise Schuld haben an dem, was in den letzten Kriegsjahren passiert wäre. Und eben, man hat Alawiten aus dem Beamtendienst entlassen, unter dem Vorwurf, sie hätten mit dem Assad-Regime kollaboriert. Übrigens ja noch Christen aus dem Beamtendienst entlassen. Manche Quellen sprechen von über 300.000 entlassenen Beamten, die jetzt auf der Straße stehen und nichts zu essen haben, also kein Einkommen haben, um in einem bitterarmen Syrien ihre Familien zu ernähren. Dann haben wir gehört, immer wieder auch von wahllosen Entführungen gegen Alawiten, Tötungen von Alawiten. Das heißt, Alawiten waren wie vogelfrei. Dagegen haben sich natürlich alawitische Kräfte gewehrt. Sie haben sich gewehrt gegen diese Übergriffe seitens der HTS, der Dschihadisten-Miliz al-Jolanis. Und das war nicht nur in den Küstengebieten, das war auch so in Homs. Auch in Homs gab es ständig Übergriffe gegen Alawiten. Und dann eben in den ersten Märztagen, dann um den 6., 8. März rum, war es dann so, dass al-Sharaa, eben dieser neue Präsident Syriens, der neue Diktator Syriens, besser gesagt, der von UN, USA, EU als Terrorist eingestuft wird, als dschihadistischer Terrorist, der hat dann seine Truppen in die Küstenregion geschickt, um eben gerade die Alawiten und die alawitischen Aufständischen, wenn man so will, klein zu kriegen. Assad-Anhänger sind das sicher nicht, denn keiner erwartet, dass Assad nach Syrien zurückkommen würde. Ganz im Gegenteil, viele Alawiten sind auch froh, dass Assad nicht mehr da ist, weil sie nicht mehr, so jetzt in irgendeiner Weise mit ihm funktionieren müssten. Und dann eben dann um den 6., 8. wurden dann in vielen Moscheen in Idlib, aber auch in anderen Teilen Syriens, der Dschihad gegen die Alawiten ausgerufen. Und dann kamen nicht nur HTS, sondern auch andere dschihadistische Gruppen in dieses Küstengebiet und haben wahllos Alawiten getötet, alawitische Zivilisten getötet, Frauen, Kinder. Wir kennen viele Bilder, haben viele schreckliche, verifizierte Bilder und Videos gesehen, wo junge Männer am Straßenrand aufgehalten werden. Man sagt ihnen, so, ihr seid Alawiten. Sie sagen ja, und dann sagen die jungen Männer, wir waren aber niemals in der Armee, wir waren niemals im Geheimdienst. Und dann werden sie verprügelt und dann sagt man ihnen, es ist völlig egal, was ihr gemacht habt. Ihr seid Alawiten, deswegen werdet ihr jetzt sterben. Und die werden dann eben vor laufender Kamera erschossen. Und wir haben gehört auch, dass in vielen Straßensperren dort zwischen dem Alawitengebiet und zum Beispiel Homs diese dschihadistischen Kräfte von den HTS-Leuten al-Sharaas durchgewunken werden, durchgelassen werden. Man spricht ganz offen darüber, dass man in das Küstengebiet geht, um zu schlachten oder gerade kommt vom Schlachten. Also wenn al-Jolani heute sagt, oder al-Sharaa, wie er sich jetzt nennt, dass diese Situation für ihn nicht kontrollierbar ist, dann ist das absoluter Unsinn. Denn wir sehen ganz deutlich, dass die aktuelle dschihadistische Regierung Syriens grünes Licht gegeben hat für diese ethnischen Säuberungen, für diese Genozid gegen Alawiten.
Mhm. Sie haben schon erwähnt vorher, dass die diese islamistischen Gruppen, also sowohl von der Regierung als auch die anderen islamistischen Gruppen, die dort diese Massaker durchführen, das versuchen zu verschleiern mit Massengräbern und teilweise Leichen ins Meer zu werfen und die Straßen von Blut zu reinigen, also das habe ich gelesen auf ihrer Website, um quasi dann bei der Ankunft von internationalen Delegationen besser dazustehen. Sind Sie in Kontakt mit internationalen Organisationen wie der UNO und teilen Sie ihnen das mit, dass die das auch mitbekommen, was da tatsächlich passiert?
Christian Solidarity International spricht im UN-Menschenrechtsrat regelmäßig und auch dieses Thema haben wir mit unseren Partnern schon besprochen. Mir scheint in dieser Situation auch sehr wichtig, den Blick in die USA zu richten. Also CSI hat einen offenen Brief an Trump geschrieben, damit er sich daran erinnert, was er gesagt hat, nämlich gerade die Christen in seiner neuen Amtszeit weltweit schützen zu wollen. Aber wir haben ihn dazu auch aufgerufen, auch eben gerade al-Sharaa als den neuen Diktator Syriens auf seinem Schirm zu haben, ihm das, was da in Syrien passiert, nicht durchgehen zu lassen, ihn weiter als Terrorist zu sanktionieren und vor allem diese Ausschreitungen, diese genozidhaften Ausschreitungen untersuchen zu lassen durch seine Organisationen. Die USA verfügen über einen Geheimdienst, der das kann. Und eben diese Aufklärungsarbeit dieser Verbrechen jetzt eben nicht Damaskus zu überlassen. Von Damaskus können wir nicht erwarten, dass das, was da jetzt passiert, was immer noch anhält, übrigens, vernünftig und seriös aufgeklärt würde.
Wie viele Christen gibt es heute ungefähr noch in Syrien? Gibt es da Schätzungen und wie ist das im Vergleich von vor 20 Jahren? Und vielleicht noch zweite Frage, wie sind die Konfessionen da verteilt?
Vor 20 Jahren lebten in Syrien wahrscheinlich über 2 Millionen Christen. Heute, es gibt nur Schätzungen, heute geht man davon aus, dass zwischen 300 und 500.000 Christen in Syrien leben. Und man kann, das muss man ganz deutlich sagen, nach dem, was da jetzt passiert ist in den Alawitengebieten, nachdem die Christen in Syrien bemerkt haben oder damit konfrontiert wurden, dass ein dschihadistischer Terrorist ihr Land regiert, wollen alle weg. Das muss man ganz nüchtern sagen. Alle Christen, die jetzt noch in Syrien sind, sehen ihr Heil außerhalb des Landes. Das ist dramatisch und da wird auch Europa sicher einer neuen Flüchtlingswelle ausgesetzt sehen. Davon bin ich überzeugt. Am Beispiel Aleppo sieht man auch sehr deutlich, wie eben das Christentum in Syrien mindestens während der letzten Kriegsjahre seit 2011 verdampft ist. In Aleppo lebten vor dem Krieg 250.000 Christen. Heute geht man davon aus, dass noch 20.000 Christen in Syrien in Aleppo leben. Also in Aleppo leben noch 20.000 Christen, also ein massiver Rückgang eben der Zahlen. Dann zur konfessionellen Situation. Man kann sich so eine gedankliche Linie zeichnen zwischen Aleppo und Damaskus, also zwischen der Wirtschaftsmetropole Aleppo im Norden und der Hauptstadt Damaskus im Süden. Und alles, was von dieser imaginären Linie westlich ist, ist eigentlich wesentlich griechisch-orthodoxes und griechisch-katholisches, melkitisches Gebiet. Es gibt dort auch Maroniten. Alles, was östlich von dieser Linie ist, bis dann rauf nach Kamischli, das ist eigentlich syrisch-katholisches, syrisch-orthodoxes Gebiet. Und man kann sagen, dass die größten Konfessionen in Syrien die griechisch-orthodoxe Konfession ist, die syrisch-orthodoxe, aber dann natürlich auch gleich die griechisch-katholische, melkitische und syrisch-katholische Kirche. Und natürlich so die Städte sind immer so Schmelztiegel. Also natürlich in den Städten, in den großen Städten Aleppo, Damaskus, sieht man die Kathedralen nicht nur eben dieser beiden, also dieser vier ganz großen Konfessionen, sondern es sind natürlich auch noch sehr viele Armenier, katholische Armenier, orthodoxe Armenier. Das ist, hat immer so die Städte, die Großstädte Syriens auch ausgezeichnet, gerade auf Damaskus, wo sie an der geraden Straße der Apostelgeschichte die Kirchen, die Kathedralen eigentlich fast alle Konfessionen, christlichen Konfessionen in Syrien finden.
Mhm. Ja, Sie haben jetzt gerade angesprochen quasi die Straßen der Apostelgeschichte, weil gerade Syrien ist ja eigentlich in gewisser Weise sehr stark mit den Anfängen des Christentums verbunden, gerade Damaskus, ja, mit dem heiligen Paulus, der sich vor Damaskus bekehrt hat. Umso tragischer ist es, dass dort das Christentum jetzt scheinbar, ja, so wie es aussieht, sein Ende findet, ja, mehr oder weniger, Schritt für Schritt. Wie sehen Sie das persönlich auch als Christ oder als Katholik, diese Entwicklung?
Also die Entwicklung ist dramatisch, nicht nur für die Menschen dort, sondern für uns hier natürlich auch, denn die Christen im Nahen Osten, insbesondere die Christen in Syrien, wo die Jünger Jesu oder zum ersten Mal Christen genannt wurden, nämlich in Antiochien, was heute ja Türkei ist, aber was eigentlich kulturell immer syrisch war, die bewahren auch unser Erbe. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, auch für den ganzen Nahen Osten, und das Christentum ist ja immer missionarisch auch, das gehört ja zum Christentum wesentlich dazu, war es für den ganzen Nahen Osten ja wichtig, insbesondere in Syrien, dass die Muslime Kontakt zu Christen hatten. Man hatte christliche Nachbarn, man lebte zusammen, man lebte auch sehr lange in guter Freundschaft zusammen, und das war ja auch immer ein Kennzeichen Syriens, dass ein säkulares Land war, wo alle Religionen frei gelebt werden konnten. Und eben, wenn die Christen jetzt eben Syrien verlassen würden, wenn die Kirchen zu Museen würden, dann hätte ein großer Teil der muslimischen Welt auch keinen Kontakt mehr zum Christentum und könnte gar nicht verstehen, was das Christentum eigentlich ist. Man würde nicht verstehen, dass Christen eben eine Religion sind, eine Gemeinschaft sind, die von der Nächstenliebe angetrieben wird, und die in keiner Weise irgendwelche Kreuzritter sind, wie es uns die Dschihadisten ja weismachen wollten, sondern die Christen Syriens, insbesondere natürlich die Aramäer auch, das sind die Urbewohner dieses Landes, und das sollte man bei allem natürlich auch nicht vergessen.
Ja, jetzt, ich würde noch gern zu diesen dschihadistischen Massakern zurückkehren. Die richten sich gegen Minderheitsgruppen, vor allem gegen Alawiten. Sind die Christen, richtet sie sich jetzt auch schon gegen Christen, oder sind die Christen momentan, werden die eher nur so zur Zielscheibe, wenn sie zum Beispiel Alawiten verstecken, oder kommen die quasi nur ins Kreuz, unter Anführungszeichen nur ins Kreuzfeuer ein bisschen, oder werden die Christen auch schon gezielt getötet und verfolgt?
Zunächst muss man sagen, dass wir gesehen haben, dass in den letzten Tagen viele christliche Dörfer Alawiten aufgenommen haben. Kirchen haben ihre Tore für eben verfolgte Alawiten geöffnet. Christliche Familien haben ihre Häuser für die Alawiten geöffnet. Besonders dramatisch ist natürlich, dass alle dort arm sind, auch die Christen, und sie ihre alawitischen Nachbarn nicht so versorgen können, wie sie es gerne würden, denn es ist tatsächlich nichts da. Also wir müssen uns vorstellen, dass viele Menschen in Syrien, die arm in der Armut sind, alle gleich am Tag nur eine einzige Mahlzeit haben, wenn überhaupt. Und eben so können die Christen ihre alawitischen Nachbarn nicht so versorgen, wie sie es eigentlich gerne wollten. Aber wir haben nicht gesehen bisher, dass Alawiten, die in christlichen Dörfern Schutz gefunden haben, von den dschihadistischen Gruppen angegriffen worden wären oder dass Christen deswegen angegriffen worden wären. Wir haben gehört, dass Christen jetzt auch in diesen genozidartigen Ausschreitungen irgendwann am falschen Ort waren und deswegen von den Dschihadisten getötet wurden. Aber es geht jetzt nicht direkt gegen Christen, das muss man deutlich sagen. Wohl aber, und das ist sehr, sehr wichtig, gibt es vielerlei Arten von Diskriminierung jetzt zurzeit gegen Christen, insbesondere auch im ländlichen Gebiet. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, die natürlich auch teilweise die großen Städte betreffen, wie Aleppo. So ist es so, dass in den öffentlichen Schulen jetzt Jungen und Mädchen nach islamischem Gesetz getrennt werden. Das heißt, es gibt jetzt reine Bubenklassen und reine Mädchenklassen. Das war früher in Syrien nie so, weil es eben unter der Baath-Partei ein säkulares Land war. Dann ist es jetzt auch so, dass man den Mädchen sagt, sie müssen in den Schulen im Unterricht das islamische Kopftuch tragen. Und dann sagen die Mädchen zum Beispiel zum Lehrer, also wir haben das nie getan, wir sind ja Christen. Und dann antwortet ihnen der Lehrer, zu Hause könnt ihr Christen sein, hier in der Schule tragt ihr das Kopftuch. Also wir sehen eine massive Veränderung. Dazu kommt natürlich auch, dass man christlichen Jugendlichen auch untersagt, miteinander auf der Straße zu stehen, wie es immer überall in Syrien früher möglich war. Jetzt soll das islamische Gesetz umgesetzt werden. Das heißt, auch in der Öffentlichkeit sollen die Geschlechter getrennt sein. Und dann hören wir natürlich auch Dinge, die noch dramatischer sind. Es gibt ja immer wieder Checkpoints im Land. Und wir haben davon gehört, wenn im Auto Christen sitzen und an diesen Checkpoint kommen, dann sagt man ihnen, dann würden diese dschihadistischen Kämpfer an den Checkpoints ihnen sagen, ihr dürft erst passieren, wenn ihr das muslimische Glaubensbekenntnis aufsagt. Oder es wird jungen Männern in Homs, jungen christlichen Männern, angedroht, sie zu verprügeln, sollten sie nicht das dschihadistische, das islamische Glaubensbekenntnis aufsagen. Auch in der Schule passiert das jetzt, was vorher in Syrien undenkbar war, dass die Kinder Koransuren rezitieren müssen, auch die christlichen Kinder. Und wenn die christlichen Kinder sagen, wir wollen das nicht tun, weil wir eben Christen sind, dann ist es so, dass der Schulleiter den Eltern droht, die Kinder von der Schule zu verweisen. Also wir sehen hier eine starke Dominanz eines radikalen Islam, einer salafistischen Auslegung des Islams, die sich ganz stark schon auch in das Alltagsleben der Christen auswirkt. Und natürlich aus diesem Hintergrund sagen viele, ich verstehe das auch, viele Väter, wir wollen hier dieses Land verlassen, wir wollen nicht mehr unter einem dschihadistischen Präsidenten leben, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder gezwungen werden, den Islam in irgendeiner Weise anzunehmen oder ertragen zu müssen in der Schule, weil es nicht unsere Religion ist.
Ja, und ich nehme an, die Christen denken sich auch, sie haben das, glaube ich, eh schon kurz angesprochen vorher, dass sobald sozusagen das, ich sage das jetzt ganz brutal, sobald aus Sicht der Dschihadisten quasi das Alawiten-Problem gelöst ist, dann sind wir als nächstes dran. Also das denken sich die Christen vielleicht auch, oder?
Also die Christen in Syrien erinnern sich alle an den Kampfruf der Al-Nusra-Front, die eben von Al-Shara 2012 gegründet wurde. Christen nach Beirut, Alawiten ins Grab. Und die Christen in Syrien sind sehr intelligent und sie sind sehr fein und sie wissen, wann Verfolgung auftreten könnte. Und sie haben ein Gespür dafür und die Realität, die sie jetzt in ihrem Land sehen, spricht dafür, dass die Luft für sie in kürzester Zeit noch dünner werden könnte. Und lassen Sie mich nochmal ganz kurz zu den Alawiten zurückkommen am Mittelmeer. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur in Anführungszeichen rohe Gewalt gegen sie eingesetzt wird, sondern was wir am Mittelmeer dort eben in dieser Alawitenregion sehen, ist, dass die Alawiten auch systematisch aus ihren Häusern vertrieben werden. Und wir gehen davon aus und unsere Partner von Ort vor Ort auch, dass in kürzester Zeit die Dschihadisten, die mit und unter Al-Shara kämpfen, sich in den alawitischen Häusern dort am Mittelmeer niederlassen werden. Das heißt, die Uiguren, die Tschetschenen, die jetzt auf der Seite des dschihadistischen Regimes in Damaskus kämpfen, werden belohnt werden, werden sich ansiedeln in diesen alawitischen Gebieten und dann diese homogene Besiedlung dort aufzulösen. Und natürlich fürchten die Christen das auch, insbesondere zum Beispiel im Tal der Christen zwischen, grob gesagt, Homs und dem Mittelmeer, dass auf kurz oder lang auch dort ihre Gemeinschaften vielleicht vertrieben werden, um dort dann auch dschihadistische Kämpfer anzusiedeln. Also wir sehen, es ist ein Plan hinter all dem, was da jetzt in den Alawitengebieten passiert. Es ist ein Plan hinter dem, was jetzt schon in verschiedenen Arten von Diskriminierung gegen die Christen getan wird. Und natürlich eben haben die Christen ein Gespür dafür und merken, dass sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich keine Zukunft haben. Und wenn Sie mit jungen syrischen Christen sprechen, ob die nun hier sind, schon in Europa oder noch im Land, da werden Sie keinen hören und keinen finden, der seine Zukunft in irgendeiner Weise in Syrien sehen würde. Leider, leider.
Ja, nochmal kurz zum Thema der Alawiten. Also können Sie vielleicht noch ganz kurz vielleicht auf die Geschichte eingehen. Also die Alawiten, also da waren ja, also Assad war ja selber Alawit und daher werden die Alawiten jetzt einfach alle als quasi Anhänger des alten Regimes gesehen und deswegen werden spezifisch sie angegriffen. Ist das richtig?
Ich glaube, man muss das ein bisschen vielschichtiger sehen. Also auf einer Seite ist natürlich immer eine Art von Rache jetzt zurzeit im Spiel seitens radikaler sunnitischer Kreise gegen Alawiten, weil man eben den Alawiten vorwirft, dass sie die großen Generäle in der syrischen Armee gestellt haben, im Geheimdienst sehr stark waren, die Shabiha-Miliz. Aber das war ein sehr kleiner Teil der Alawiten. Also viele Alawiten waren einfach in ihren Gebieten, haben dort Landwirtschaft betrieben vielleicht. Natürlich hatten viele ihre Söhne auch im Militär. Viele Söhne sind gefallen, das darf man auch nicht vergessen. Die Alawiten haben sicher auch einen ganz schrecklichen Preis für den Krieg der letzten Jahre bezahlt, denn sehr, sehr viele alawitische junge Männer sind gefallen. Also ich weiß von einer Familie, die haben 6 Söhne in der Armee verloren in den letzten Jahren, also dramatisch. Und die Alawiten sind auch nicht die, die reich geworden sind durch das Assad-Regime. Sicher eine kleine Gruppe, ganz oben an der Spitze. Aber viele Alawiten sind wirklich bitterarme Menschen, also wirklich unerträgliche Armut sieht man dort in ihren Gebieten. Das ist jetzt auf der einen Seite eben diese Rache gewesen, weil man ihnen unterstellt, eben aus der gleichen Religion wie Assad zu stammen und mit dem Regime in besonderer Weise zusammengearbeitet zu haben. Das andere, was aber auch wichtig ist, ist eben, dass der salafistische Islam, also ein radikal-sunnitischer Islam, den Alawiten vorwirft, gar keine Muslime zu sein. Das heißt, salafistische Prediger haben in den letzten Jahren schon gesagt, Alawiten sind noch ungläubiger als Christen und Juden. Und aus diesem Grund verdienen die Alawiten auch keinen Schutz, sondern können im Rahmen eines Dschihad auch, wie sie jetzt in Syrien sagen, geschlachtet werden. Und das ist wirklich ein wichtiger Hintergrund, den man immer auch vor Augen haben muss, ganz besonders eben seitens vieler von diesen ausländischen Dschihadisten, die in Syrien auch präsent sind.
CSI hat auch darüber berichtet, dass jetzt Krankenhäuser aufgrund von Sanktionen gegen Syrien jetzt zum Beispiel ihr Inventar nicht erneuern können und dass deswegen die humanitäre Situation noch verstärkt wird. Wie beurteilen Sie die Sanktionen gegen Syrien?
CSI war während der Assad-Herrschaft und auch heute noch unter der Herrschaft Al-Sharas immer davon überzeugt, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufgehoben werden müssen, einfach aus dem einzigen Grund, weil sie wesentlich die syrische Zivilbevölkerung treffen. 90% der Syrer leben unterhalb der Armutsgrenze und diese westlichen Sanktionen von eben USA und EU tragen wesentlich dazu bei, dass die Menschen weiter verarmen und gar nicht überleben können. Also man sagt immer zum Beispiel, dass Arzneimittel und medizinische Geräte von den Sanktionen ausgenommen sind, zum Beispiel. Aber da der Bankensektor unter Sanktionen liegt und sie nach Syrien kein Geld überweisen können oder aus Syrien heraus kein Geld überweisen können, können sie natürlich auch keine medizinischen Apparate kaufen oder Medikamente einkaufen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und natürlich die ganze Wasserversorgung ist marode in Syrien. Die Stromversorgung ist ganz marode, weil die Kraftwerke eben marode sind. Und wenn sie keine Ersatzteile bringen können ins Land, wenn sie keine notwendigen Reparaturen vornehmen können, dann kann das alles nicht funktionieren. Und wir haben gesehen, zur Zeit Assads gab es in Aleppo alle zwei Tage Wasser. Heute unter den neuen Herrschern gibt es alle drei Tage Trinkwasser und Strom ist noch knapper geworden. Die EU hat ihre Sanktionen auf manchen Gebieten am 25. Februar ausgesetzt, aber das ist immer noch keine Lösung, denn die USA haben noch die großen sektorbezogenen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien in Kraft und die müssen tatsächlich abgeschafft werden. Also wir sind ganz dafür, dieses neue Regime al-Sharaa und seine Schergen müssen massiv sanktioniert werden, aber die Wirtschaftssanktionen, die treffen wesentlich die Zivilbevölkerung und die müssen tatsächlich aufgehoben werden.
Wie würden Sie die Situation der Christen jetzt bewerten? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber unter Bashar al-Assad war ja noch Syrien ein recht säkulärer Staat und jetzt wird es eben immer mehr zu einem islamistischen Staat umgebaut. Also kann man jetzt sagen, dass sich die Situation der Christen eigentlich verschlechtert hat mit diesem Regimewechsel insgesamt?
Der Sturz Assads wurde auch von den Christen positiv aufgenommen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Syrien unter Assad doch ein Polizeistaat war. Also die Menschen konnten nicht frei sprechen, soweit es natürlich politische Belange betraf. Sie waren auch diesen Geheimdiensten irgendwie immer ausgesetzt. Sie mussten sich ständig gegenüber den Geheimdiensten erklären. Also diese neue Art von Freiheit hat viele auch begeistert. Und man hat gedacht, al-Sharaa würde vielleicht doch nicht so ganz so schlimm sein. Noch dazu, wo eigentlich ja der Westen dazu beigetragen hat, dass al-Sharaa an die Macht kam. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber das hat sich sehr schnell dann, die Ernüchterung hat sich sehr schnell breit gemacht, denn die Gefängnisse, die geöffnet wurden nach dem Sturz Assads, die füllen sich jetzt wieder einfach mit anderen Menschen, die dem heutigen Regime unangenehm sind. Es herrscht wieder eben Gewalt und Einschüchterung. Man traut sich wieder nicht mehr offen zu sprechen. Das ist, finde ich, auch sehr naiv teilweise von westlichen Politikern, die gesagt haben, die Menschen sprechen jetzt, wo Assad ist, in Syrien wieder frei. Ich denke, diese Politiker haben nicht die Situation verstanden, wie sie heute ist, unter einem dschihadistischen Terroristen, der Präsident geworden ist. Also von daher muss man ganz deutlich sagen, es ist Ernüchterung eingetreten, es ist Angst eingetreten. Die wirtschaftliche Situation ist noch schlechter, denn die neue jetzt Übergangsregierung eben zahlt seit 3 Monaten keine Renten aus, keine Gehälter. Es wurden sehr viele entlassen. Die Armee wurde aufgelöst eben. Die Armut ist noch größer. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wir erhalten hier bei CSI jeden Tag Hilferufe. Und da geht es nicht um Aufbau von Gebäuden, sondern da geht es ganz schlicht und einfach um Nahrungspakete. Die Menschen müssen essen. Und das Essen in Syrien ist unbezahlbar geworden. Von Medikamenten will ich gar nicht sprechen. Wer Krebs heute hat in Syrien, hat eigentlich sein Todesurteil erhalten, weil er sich nicht die notwendige medizinische Versorgung mehr leisten kann. Das heißt, die Armut ist so dramatisch und die Hilferufe sind so dramatisch, dass schon aus diesem Grunde eigentlich die wenigsten, insbesondere auch die Christen, die ja eben schon viele Leute im Westen haben, noch eine Zukunft in diesem Land sehen.
Ja, man kommt also vom Regen in die Traufe quasi mit dem neuen Regime. Letzte Frage noch. Sie haben es vorher schon angesprochen, neue Flüchtlingswellen, potenzielle. Wie sieht es aus, diese Massaker? Ja, man fürchtet natürlich, dass diese neue Flüchtlings- und Migrationswellen nach Europa auslösen werden. Und jetzt ist es ja so, das ist natürlich aus Sicht der Menschen dort sehr verständlich. Andererseits haben wir ja in Europa massive Probleme auch mit Migration seit 2015, wie wir jeden Tag auch immer wieder sehen in den Nachrichten. Und es ist natürlich jetzt die Sorge, dass sich unter so eine Welle von so einer Migrationswelle auch wieder Asylbetrüger schleichen, Menschen aus anderen Ländern, die vielleicht gar nicht aus Syrien sind, sich aber als solche ausgeben und auch potenzielle Dschihadisten nach Europa einwandern. Wie beurteilen Sie da die Situation und ja, vielleicht was würden Sie den europäischen Politikern raten?
Also es ist sehr schwierig, denke ich, dort ein Rezept zu haben für diese neue Situation. Also wir haben schon im Libanon gesehen in den letzten Wochen, dass über 1 Million, so sagt man, Alawiten in den Libanon gekommen sind. Persönlich hätte ich kein Problem, Alawiten aufzunehmen, Christen natürlich auch überhaupt gar kein Problem, die bei uns aufzunehmen. Aber natürlich, man muss sehen, dass unsere Länder eigentlich mittlerweile, so erkenne das ich, überfordert sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir jetzt mehrere Millionen noch aufnehmen könnten oder sollten, obwohl natürlich die Christen alle sagen, nehmt uns auf, ihr müsst doch was machen für uns, ihr seht doch, wie es uns geht. Aber ich denke, jetzt müsste man von europäischer Seite, von US-amerikanischer Seite erst einmal enormen Druck ausüben auf die dschihadistische Führung in Syrien. Ich würde kein Pfennig Geld geben nach Syrien, staatliches Geld, wenn dort der Schutz der Minderheiten nicht garantiert ist, wenn dort weiter daran gearbeitet wird, die Scharia als Rechtsgrundlage in diesem neuen Syrien einzurichten. Ich glaube, das ist, was man jetzt zurzeit tun müsste. Und vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt. Politiker hier in Deutschland, in Österreich, in den USA müssten verstehen, was Religion in solchen Ländern, die eine sunnitische Mehrheit haben, bedeutet. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man, denke ich, auch politische Entscheidungen treffen, die der Realität dann auch entsprechen. Und ich befürchte, dass wir das in der Vergangenheit so nicht erlebt haben und nicht gesehen haben. Ich habe nie verstanden, wie man diese Leute von HTS als irgendwie demokratische Hoffnung erkennen sollte. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass unsere Politiker in sich gehen, sich entsprechende Beratung holen und dann sehen, was sie tun können, um den Menschen in Syrien vor Ort zu helfen, ein freies, ein ihren Rechten entsprechendes Leben führen zu können, wo natürlich eben die Religionsfreiheit in unbedingter Weise respektiert werden muss.
Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr schwierige Situation. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig für die Glaubensbrüder in Syrien zu beten und ja, allgemein für alle Menschen in Syrien, die hier leider grausam verfolgt werden. Ja, vielen Dank, Pfarrer Fuchs, für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke.
Vielen Dank.